Das Bekenntnis. Wenn Gott einen Sünder bekehrt und ihn in den Stand der Gnade versetzt, befreit er ihn von seiner natürlichen Knechtschaft unter der Sünde und befähigt ihn durch seine Gnade allein, das geistlich Gute frei zu wollen und zu tun, doch so, dass er wegen seiner noch innewohnenden Verderbnis das Gute nicht vollkommen noch allein will, sondern auch das Böse will. Westminster Bekenntnis, Kapitel 9, Abschnitt 4. Einleitung. Die drei ersten Abschnitte dieses Kapitels haben uns durch ein Haus mit verschlossenen Türen geführt. Abschnitt 1 zeigte den Willen als geschaffenes Vermögen, frei von äußerem Zwang, ausgestattet mit natürlicher Freiheit. Abschnitt 2 führte uns nach Eden und malte den Willen in seiner ursprünglichen Aufrichtigkeit, fähig zum Guten, aber veränderlich, dem Fall ausgesetzt. Abschnitt 3 riss den Boden unter unseren Füßen fort und zeigte den Menschen nach dem Fall, tot in Sünden, dem geistlichen Guten völlig abgeneigt, gänzlich unfähig, zu wollen oder zu tun, was Gott gefällt. Der natürliche Mensch, so das ungeschminkte Urteil der Schrift, kann nicht zu Christus kommen, kann Gott nicht gefallen, kann geistliche Dinge nicht verstehen, und er kann nicht einmal das Verlangen nach diesen Dingen aus sich selbst hervorbringen. Hätten die Westminster-Väter ihr Bekenntnis an dieser Stelle abgebrochen, wir hätten ein vollkommenes Bild der menschlichen Verlorenheit und nicht das geringste Licht der Hoffnung. Wir wüssten genau, woran wir zugrunde gehen, und nichts darüber, wie wir gerettet werden. Aber sie brechen nicht ab. Nach der Nacht von Abschnitt 3 geht in Abschnitt 4 die Sonne auf, und das erste Licht, das auf den Trümmern des gefallenen Willens liegt, ist golden. Die Überschrift über diesem Abschnitt könnte lauten: Der Gott, der die Tür verschließt, hält auch den Schlüssel. Und er hat ihn nicht in der Tasche behalten. Abschnitt 4 ist die große Wende im Drama des menschlichen Willens. War die Bewegung bis hierhin ein Abstieg von der Schöpfungsfreiheit durch die Probezeit hindurch in den Abgrund der Knechtschaft, so ist sie nun ein Aufstieg. Aber wohlgemerkt, ein Aufstieg, den nicht der Wille selbst unternimmt, sondern den Gott an ihm vollzieht. Der Sünder klettert nicht aus der Grube, Gott zieht ihn heraus. Nicht der gefangene Wille sprengt seine Ketten, Gott löst sie. Die Sprache des Bekenntnisses ist unmissverständlich aktiv, Gott bekehrt. Gott befreit. Gott befähigt. Das handelnde Subjekt ist von Anfang bis Ende der Herr, und der menschliche Wille ist der Gegenstand seines gnädigen Wirkens. Aber, und hier liegt die Herrlichkeit dieses Abschnitts, das Ziel dieses Wirkens ist nicht ein neuer Automat, sondern ein befreiter Mensch. Gott befähigt den Sünder, das Gute frei zu wollen und zu tun. Freiheit ist nicht die Voraussetzung der Bekehrung, sie ist ihre Frucht. Und dann, mit einem Realismus, der nur aus der Schrift stammen kann, fügen die Väter jenes, doch so. Hinzu, dass die Spannung des christlichen Lebens in einem Atemzug einfängt. Der befreite Wille bleibt ein kämpfender Wille. Das neue Leben in Christus löscht die alte Verderbnis nicht mit einem Schlag aus. Wer Christus angehört, will das Gute, wirklich, aufrichtig, von Herzen, aber er will es nicht allein. In den Kammern seiner Seele regt sich noch die Gegenstimme, das Echo der alten Knechtschaft, das Verlangen nach dem Bösen, das der neue Mensch hasst und von dem er doch nicht lassen kann. Abschnitt 4 ist darum nicht nur die Botschaft von der Befreiung des Willens, sondern auch die Botschaft von seinem fortdauernden Krieg. Und beide Botschaften, die der Befreiung und die des Krieges, gehören zum Trost des Evangeliums. Der Gläubige, der in sich den Aufruhr spürt, soll nicht verzweifeln, als wäre ihm etwas Fremdes widerfahren. Der Aufruhr steht im Bekenntnis. Die Väter haben mit ihm gerechnet. Gott hat mit ihm gerechnet. Und dieselbe Gnade, die den Kampf begann, wird ihn auch vollenden. Die biblischen Grundlagen. Die Schrift spricht vom befreiten und doch ringenden Willen des Gläubigen mit einer Eindringlichkeit, die keine Beschönigung duldet und keinen falschen Trost anbietet. Sie verspricht eine Freiheit, die wirklich ist, und schildert einen Kampf, der wirklich bleibt, beides in denselben Briefen, oft durch denselben Apostel, manchmal in ein und demselben Atemzug. Durchschreiten wir einige der hellsten Fenster, durch die das Licht dieser Doppelwahrheit in die Seele fällt. Der Apostel Paulus schreibt an die Philipper, und was er schreibt, ist ein Satz, der die gesamte Lehre von der Gnade wie ein Kristall bündelt, denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Kein Wort in diesem Satz ist zufällig, und jedes steht an seinem Ort mit dem Gewicht einer Ewigkeit. Drei Wahrheiten drängen sich in einem einzigen Atemzug. Erstens, Gott wirkt in euch. Das griechische Verb energein malt kein bloßes Zureden, kein bloßes Einladen, kein bloßes Voraugenstellen von Beweggründen, zwischen denen der Wille dann in eigener Kraft wellen mag. Es malt ein schöpferisches Hervorbringen. Derselbe Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten hieß, wirkt nun im Innern des Gläubigen eine neue Bewegung des Wollens und Vollbringens. Zweitens, Gott wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Die Reihenfolge ist bedeutsam. Gott beginnt nicht mit der Tat, er beginnt mit dem Trieb zur Tat. Er schenkt nicht bloß die Fähigkeit, das Gute zu vollbringen, er schenkt zuvor das Verlangen, es zu wollen. Das Wollen steht vor dem Vollbringen, weil das Vollbringen nichts anderes ist als das Wollen, das bis zur Tat gereift ist. Drittens, Gott wirkt nach seinem Wohlgefallen. Das Mess seines Wirkens ist nicht die Würdigkeit des Sünders, nicht die Stärke von dessen Glauben, nicht die Aufrichtigkeit von dessen Buße. Das Mess ist allein Gottes eigenes freies Wohlgefallen, jenes unergründliche Eudokia, das in der Tiefe des göttlichen Ratschlusses ruht und keinen Grund außerhalb seiner selbst hat. Der Vers ist die exegetische Grundfeste, auf der das Bekenntnis ruht, Gott allein bewirkt, was der gefallene Wille nicht bewirken kann, und was er bewirkt, ist zuerst ein neues Wollen und dann ein neues Vollbringen. Im Propheten Ezechiel, inmitten der Gerichtsankündigungen gegen das abtrünnige Israel, bricht die Verheißung des neuen Bundes wie ein Frühlingsgewitter über verbranntes Land herein. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Der Prophet häuft die Verheißungen, und jede betrifft das Innere des Menschen. Ein neues Herz, nicht das alte Herz mit einigen Schönheitsreparaturen, sondern eine Neuschöpfung aus dem Stoff des Himmels. Ein neuer Geist, nicht der alte Wille, der etwas aufgemuntert wurde, sondern eine neue Gesinnung, eingepflanzt von dem, der den Geist des Menschen gemacht hat. Das steinerne Herz weggenommen, jener verhärtete, unempfängliche, Gott nicht liebende Kern des gefallenen Menschen, der kein Gebot Gottes in sich eindringen ließ und auf jede Regung des Geistes mit dumpfem Schweigen antwortete, fort mit ihm. Und an seine Stelle, ein fleischernes Herz, lebendig, empfindlich, aufnahmebereit, fähig zu lieben und zu gehorchen. Der Höhepunkt der Verheißung aber liegt im letzten Satz, ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Das hebräische Verb, das Luther mit machen. Übersetzt, ist handfest und schöpferisch, Gott sagt nicht, er werde die Umstände so ordnen, dass Gehorsam leichter fällt, er sagt, er werde Menschen schaffen, die gehorchen. Der Wille, der in Abschnitt 3 unfähig war, Gottes Gesetz untertan zu sein, wird unter der Neuschöpfung des Geistes fähig und willig. Das ist genau der Übergang vom Stand der Sünde in den Stand der Gnade, den das Bekenntnis beschreibt. Gott befreit den Willen, indem er das Herz ersetzt. Das neue Wollen entspringt dem neuen Herzen, und beides ist Gottes Werk. Das Evangelium des Johannes überliefert ein Wort Christi, das die Tiefe dieser Befreiung auslotet, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Die Betonung liegt auf dem wirklich. Christus spricht zu Juden, die ihre leibliche Abstammung von Abraham für ihre geistliche Freiheit hielten. Sie leugneten, je jemandes Knechte gewesen zu sein. Jesus aber bohrt unter die Oberfläche ihrer Geschichte und gräbt bis zur Wahrheit jeder Menschenseele vor, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Nicht der römische Legionär, nicht der herodianische Steuereintreiber, sondern die Sünde selbst ist der eigentliche Sklavenhalter. Und von diesem Sklavenhalter befreit allein der Sohn. Sein wirklich frei, das griechische ons eleutheroi, ist der Gegenpol zu jeder bloß eingebildeten, bloß äußeren, bloß politischen oder bloß zeremoniellen Freiheit. Es meint eine Freiheit, die im Wesen des Menschen verankert ist, eine Freiheit, die den Willen aus der inneren Gebundenheit an die Sünde löst und ihm die Fähigkeit zurückgibt, das Gute zu wählen, Gott zu lieben, dem Wort zu gehorchen, nicht sklavisch, sondern kindlich, nicht getrieben, sondern gezogen von einer Liebe, die größer ist als jede Furcht. Was das Bekenntnis, frei zu wollen und zu tun, nennt, ist Christi uns eleutheroi. Es ist die Freiheit, die der Sohn erwirbt und die der Geist anwendet. Der Römerbrief des Paulus ist ein Gebirge, und in diesem Gebirge ragt ein Gipfel auf, der dem Inhalt unseres Abschnitts seine schärfste Kontur verleiht. Paulus dankt Gott, dass die römischen Christen, die einst Knechte der Sünde waren, nun von Herzen gehorsam geworden sind der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Der Gehorsam von Herzen, das griechische Ekkadias, malt eine Unterordnung, die nicht von außen erzwungen, sondern von innen geboren ist. Das Herz, in der Schrift der Sitz des gesamten Innenlebens, des Denkens, Wollens und Fühlens, ist nicht mehr gegen Gott verhärtet, sondern ihm gegenüber geöffnet und willig. Und Paulus gebraucht ein Bild, das dem antiken Leser unmittelbar einleuchtete, die Freilassung eines Sklaven und seine gleichzeitige Bindung an einen neuen Herrn. Ihr seid von der Sünde frei geworden und Diener der Gerechtigkeit geworden. Frei von der Sünde, gebunden an die Gerechtigkeit, das ist die neue Verfassung des erlösten Willens. Er ist nicht autonom im Sinne der Unabhängigkeit von jedem Herrn, das wäre eine Chimäre, die es im Universum Gottes nicht gibt. Er ist frei vom falschen Herrn und gebunden an den Rechten. Die Bindung an die Gerechtigkeit ist keine neue Knechtschaft, sondern die eigentliche Freiheit, zu der der Wille geschaffen wurde. Ein Fisch ist frei im Wasser, nicht auf dem Trocknen. Ein Vogel ist frei in der Luft, nicht in der Tiefe. Der Wille des Menschen ist frei in der Gerechtigkeit, nicht in der Sünde. Was das Bekenntnis, frei zu wollen und zu tun, was geistlich gut ist, nennt, ist genau diese neue Dienstbarkeit unter der Gerechtigkeit, die Paulus als Frucht der Gnade beschreibt. Doch derselbe Apostel, der den Gehorsam von Herzen rühmt, schildert im 7. Kapitel desselben Briefes einen Zustand, der jedem aufrichtigen Christen vertraut ist und der das doch so des Bekenntnisses mit autobiografischer Wucht füllt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Es ist das Geständnis eines Mannes, der das Gute liebt, das Gute will, dem Guten nachjagt und der dennoch mit Bestürzung entdeckt, dass in den unteren Stockwerken seiner Seele eine Gegenmacht am Werk ist, die sich seinem erneuerten Wollen widersetzt und manchmal, zu seiner Scham, die Oberhand gewinnt. Paulus spricht hier nicht von seinem unbekehrten Zustand, er spricht als Wiedergeborener. Das Ich, das das Gute will, ist das erneuerte Ich, der neue Mensch. Das Ich, das das Böse tut, ist das Ich, in dem noch das Fleisch wohnt, die verbliebene Verderbnis, die mit der Wiedergeburt nicht ausgelöscht, wohl aber entthront wurde. Der Wille des Paulus ist gespalten, nicht in dem Sinne, dass er zweideutig zwischen Gut und Böse schwebte, sein Grundentscheid steht fest, aber in dem Sinne, dass die Ausführung dieses Grundentscheids auf den Widerstand einer noch nicht völlig bezwungenen Feindmacht stößt. Genau diesen Zwiespalt greift das Bekenntnis auf, wenn es sagt, der befreite Wille wolle das Gute nicht vollkommen noch allein, sondern auch das Böse. Der Zwiespalt ist nicht die Norm, an die sich der Christ gewöhnen soll, er ist die Spannung, unter der der Christ bis zur Herrlichkeit lebt. Der Galaterbrief fasst denselben Sachverhalt in eine Formulierung, die an militärische Prägnanz grenzt, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das griechische Epithymai kata, begehrt auf gegen, ist das Vokabular des Aufruhrs. Das Fleisch, die im Gläubigen noch verbliebene Sündenmacht, hat nicht kapituliert. Es führt einen Guerillakrieg gegen den Geist und gegen den vom Geist erneuerten Willen. Und der Geist, weit davon entfernt, passiv zu bleiben, führt seinerseits Krieg gegen das Fleisch. Die Schlachtlinie verläuft mitten durch den Christen, und das Schlachtfeld ist sein eigener Wille. Das Ergebnis, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt, ist die praktische Erfahrung jedes geheiligten Lebens, das Gute, das der erneuerte Wille liebt und anstrebt, wird vom Fleisch durchkreuzt, und das Böse, das der erneuerte Wille hasst und flieht, wird vom Fleisch vorgeschlagen und manchmal durchgesetzt. Der Galaterbrief bietet keinen einfachen Ausweg aus diesem Krieg an, keine Formel, um das Fleisch ein für allemal stumm zu machen. Aber er nennt den Krieg beim Namen und versichert dem Gläubigen, dass dieser Krieg nicht das Zeichen dafür ist, dass die Gnade versagt hat, sondern gerade dafür, dass sie am Werk ist. Wo kein Geist ist, da ist auch kein Kampf gegen das Fleisch, denn das Fleisch hat unangefochten das Feld. Der Kampf ist der Beweis des Lebens. Was die Westminster-Väter meinten. Die Versammlung, die diesen Abschnitt formulierte, stand vor einer heiklen Aufgabe. Sie musste zwei Wahrheiten festhalten, die dem natürlichen Denken unvereinbar erscheinen, die völlige Gnadenhaftigkeit der Befreiung des Willens und den fortdauernden Kampf des befreiten Willens gegen die innewohnende Sünde. Und sie musste diese Doppelwahrheit gegen drei Irrtümer verteidigen, die zu ihrer Zeit die Kirche bedrängten. Der erste Irrtum war der Perfektionismus, der in den enthusiastischen Strömungen des 17. Jahrhunderts eine neue Blüte erlebte. Gewisse Kreise lehrten, der Geist Gottes tilge bei der Wiedergeburt die Sünde so vollständig aus, dass der Gläubige fortan ohne Kampf in vollkommenem Gehorsam lebe. Was nach Sünde aussehe, sei in Wahrheit nur die Wirkung des noch nicht genügend erleuchteten Verstandes, der Wille selbst sei bereits vollkommen rein. Das Bekenntnis verweigert diesem Irrtum jedes Zugeständnis. Das doch so. Dieses Abschnitts ist der Damm, der die Gemeinde vor der Flut des Perfektionismus schützt. Der befreite Wille ist nicht der vollkommene Wille. Er will das Gute, wirklich und aufrichtig, aber er will es nicht vollkommen und nicht allein. Solange der Gläubige im Leib lebt, bleibt das Fleisch ein Faktor in seinen Entscheidungen, und wer sich einbildet, ohne Sünde zu sein, den nennt der Apostel Johannes einen Lügner, bei dem die Wahrheit nicht ist. Die Väter verweigern dem Christen den falschen Frieden der eingebildeten Vollkommenheit, um ihm den echten Frieden des Glaubens an die zugerechnete Gerechtigkeit Christi zu schenken. Der zweite Irrtum war der Antinomismus, der die Freiheit des Christen von der Knechtschaft der Sünde zur Freiheit vom Gesetz Gottes überhaupt umdeutete. Wenn die Gnade den Willen befreit, so folgerten die Antinomer, dann ist das Gesetz für den Glaubenden kein Messstab des Gehorsams mehr. Der Geist leite unmittelbar, und was der Geist eingebe, könne dem Buchstaben des Gesetzes zuwiderlaufen. Das Bekenntnis durchkreuzt diesen Irrtum durch die präzise Bestimmung, was die Befreiung des Willens tatsächlich bedeutet, sie befähigt den Menschen, das geistlich Gute frei zu wollen und zu tun. Geistlich gut ist, was dem Willen Gottes entspricht, und Gottes Wille ist im Gesetz offenbart. Der befreite Wille läuft nicht ins Gesetzlose aus, er läuft ins Gesetz hinein, nun aber nicht als Sklave unter dem Fluch, sondern als Kind unter der Liebe des Vaters. Die Freiheit, die das Bekenntnis meint, ist eine Freiheit für die Gerechtigkeit, nicht von der Gerechtigkeit. Der erneuerte Wille findet sein Glück nicht jenseits des Gebotes, sondern in ihm. Der dritte Irrtum war die synergistische Lehre, die das Verhältnis von Gnade und Willen als Zusammenarbeit auffasste. In der römischen Theologie des Konzils von Trient war die Bekehrung ein Vorgang, bei dem die zuvorkommende Gnade den Willen unterstützte, der aber letztlich von der Zustimmung des Willens abhing, der dieser Gnade auch widerstehen konnte. Das Bekenntnis setzt dagegen einen einzigen Satz von unüberbietbarer Klarheit, durch seine Gnade allein. Nicht die Gnade und der Wille, sondern die Gnade im Willen. Der Wille wird nicht von der Gnade umgarnt, überredet und für eine gemeinsame Unternehmung gewonnen, er wird von der Gnade befreit, befähigt und in Bewegung gesetzt. Die Alleinwirksamkeit der Gnade in der Bekehrung ist die reformierte Grundüberzeugung, die den ganzen Abschnitt durchzieht. Gott wirkt das Wollen, und dann wirkt er das Vollbringen, und nichts in diesem Vorgang ist das selbstständige Werk des Menschen. Die Freiheit, zu der der Wille befreit wird, ist nicht die Freiheit eines unabhängigen Geschöpfes, das zwischen Gott und dem eigenen Ich wählen könnte, sie ist die Freiheit eines Geschöpfes, das endlich das tut, wozu es geschaffen wurde, und das dies tut, weil Gott es dazu befähigt hat. Die präzise Sprache des Bekenntnisses verrät auch die Sorge, die Verantwortung des Glaubenden nicht im Meer der göttlichen Alleinwirksamkeit ertrinken zu lassen. Der Wille, sagt das Bekenntnis, tut das Gute frei. Das ist kein leeres Wort. Der vom Geist erneuerte Wille wird nicht ferngesteuert. Er wählt aus innerer Neigung, und seine Neigung ist nun auf Gott hin ausgerichtet. Wenn der Christ betet, betet er nicht wie ein Automat, dem ein Programm eingespielt wurde, er betet, weil er beten will, weil ihm die Gemeinschaft mit Gott süß geworden ist und die Entfernung von ihm bitter. Wenn er der Sünde widersteht, widersteht er nicht wie ein Mann, dem ein anderer die Hand führt, er widersteht, weil er die Sünde hasst und die Gerechtigkeit liebt. Das frei. Des Bekenntnisses meint keine Autonomie, aber es meint die Heilung jener inneren Gebundenheit, die den natürlichen Menschen zu einem willigen Sklaven der Sünde machte. Der befreite Wille ist freiwillig, spontan, ungezwungen auf das Gute gerichtet, wie ein gesunder Magen nach Nahrung verlangt und ein gesundes Auge das Licht sucht. Die Formulierung nicht vollkommen noch allein verdient besondere Aufmerksamkeit. Nicht vollkommen. meint, der befreite Wille will das Gute, aber die Stärke und Reinheit dieses Wollens ist durch die noch innewohnende Verderbnis getrübt. Kein Christ liebt Gott mit ganzer Seele und ganzem Gemüt, jedem fehlt ein Grad der Innigkeit, ein Maß der Ausschließlichkeit, das allein die Sünde verhindert. Nicht allein. Meint, der befreite Wille will nicht ausschließlich das Gute. Neben dem heiligen Verlangen, Gott zu gefallen, regt sich in ihm das unheilige Verlangen, dem eigenen Ich zu gefallen. Der Gläubige findet in sich zwei entgegengesetzte Prinzipien, zwei Quellen des Wollens, und beide machen sich in seinen Entscheidungen bemerkbar. Das Bekenntnis spricht hier nicht von gelegentlichen Rückfällen in grobe Sünde, sondern vom dauerhaften Zustand des Christen in diesem Leben. Der Kampf zwischen Fleisch und Geist ist kein vorübergehendes Stadium auf dem Weg zur Vollkommenheit, er ist die bleibende Bedingung der Gnadenzeit, und er wird erst aufhören, wenn der Glaube in Schauen verwandelt wird. Theologische Tiefe. Die Lehre vom befreiten und doch ringenden Willen hat die reformierte Theologie durch die Jahrhunderte hindurch beschäftigt, nicht als spekulatives Problem, sondern als Niederschlag geistlicher Erfahrung im Licht der Schrift. Einige ihrer messgebenden Lehrer haben das in diesem Abschnitt verdichtete Zeugnis mit seelsorgerlichem Tiefblick entfaltet. Wilhelmus Abrakel, der große niederländische Theologe der Nadere Reformatie, dessen Redeleike Gottesdienst. Wie kaum ein zweites Werk die reformierte Frömmigkeit der Niederlande geprägt hat, widmete der Wiedergeburt eine Auslegung von ungewöhnlicher innerer Spannweite. Für Brakel war die Wiedergeburt nicht allein ein Wandel der Gesinnung, sondern eine reale Veränderung der Seelenvermögen selbst, die in der Substanz der Seele verankert ist. Der neue Mensch sei kein Etikett, das dem Alten aufgeklebt werde, er sei eine neue Schöpfung, die Gott durch den Geist in die Tiefen der Seele hineinbilde. Der Verstand werde erleuchtet, das Herz mit neuen Neigungen erfüllt und der Wille von seiner Gebundenheit an die Sünde gelöst und zu einem neuen Prinzip des Handelns befreit. Abrakel nahm das Missverständnis vorweg, die Wiedergeburt sei ein bloßes Überreden oder moralisches Umstimmen. Sie sei eine Tat göttlicher Allmacht, nicht geringer als die Schöpfung des Lichts oder die Auferweckung des Lazarus. Und doch, so bestand Brakel, hebe diese Allmacht die natürliche Wirkweise des Willens nicht auf. Der Wille bleibe Wille, er überlege, erwäge Beweggründe und entscheide sich in Freiheit, aber nun mit neuer Ausrichtung und neuen Beweggründen. Die Gnade schalte den psychologischen Mechanismus nicht aus, sie stelle ihn auf neue Gleise. Brakel schilderte die Erfahrung des Wiedergeborenen mit feinem psychologischem Takt, er finde in sich eine aufrichtige Liebe zu Gott, ein herzliches Verlangen nach Heiligkeit, einen Schmerz über die Sünde, nicht allein um ihrer Folgen willen, sondern weil sie Gott beleidigt. Aber er findet zugleich, dass diese guten Regungen nicht die einzigen seien, die sein Herz bewegten. Das Fleisch, obschon entthront und zum Tode verurteilt, rege sich noch und führe dem Willen seine alten Vorschläge zu. Und manchmal, zum Leidwesen des neuen Menschen, nehme der Wille sie an. Brakel tröstete die Angefochtenen mit dem Hinweis, dass gerade das Vorhandensein dieses Kampfes ein Kennzeichen des geistlichen Lebens sei. Der Tote kämpft nicht. Das geistliche Leben des Christen erweise sich darin, dass er gegen die Sünde streite, dass er über ihre Gegenwart trauere und dass er sich nach der vollen Befreiung sehne, die allein die Herrlichkeit bringe. Stephen Charnock, der puritanische Theologe, dessen Predigten über die Wiedergeburt zu den inhaltsreichsten Abhandlungen des 17. Jahrhunderts zählen, durchdrang das Wesen der Veränderung, die der Geist am Willen vollzieht, mit einer Genauigkeit, die der Anatomie eines geschulten Wundarztes nahe kam. Charnock Unterschied zwischen der Erneuerung des Willens und seiner Befreiung und sah in beidem ein Werk des Geistes, aber ein Werk von verschiedener Reichweite. Die Erneuerung sei die Wurzel, die Befreiung die Frucht. Der Geist pflanze dem Willen eine neue Neigung ein, diese Neigung sei das Prinzip des neuen Lebens und aus ihr entspringe die Fähigkeit, das Gute zu wählen. Wichtiger noch war Charnocks Beharren darauf, dass die Wiedergeburt den ganzen Menschen ergreife und nicht nur ein einzelnes Vermögen. Ein neuer Wille ohne neuen Verstand wäre ein blinder Wille, ein neuer Verstand ohne neues Herz wäre ein kalter Verstand, ein neues Herz ohne neuen Willen wäre ein tatenloses Herz. Der Geist schaffe nicht bloß ein neues Teil, er schaffe eine neue Ganzheit. Und diese Ganzheit drücke sich darin aus, dass der Bekehrte seine Sünde nun mit allen Kräften seiner Seele hasse und Gott mit allen Kräften seiner Seele liebe, nicht vollkommen, aber aufrichtig, nicht ohne Unterbrechung, aber mit einer Grundausrichtung, die nicht mehr rückgängig gemacht werden könne. Shanok scheute sich nicht, die Spannung zu benennen, die diese Lehre in die Erfahrung des Gläubigen legt. Einerseits sei der Wille wirklich frei, das Gute zu wollen, andererseits sei er noch immer behindert und müsse um jeden Schritt der Heiligung kämpfen. Shanok löste die Spannung nicht auf, er hielt sie fest und lehrte die Gläubigen, sie auszuhalten. Der Christ solle nicht erwarten, in diesem Leben die Windstille der Sündlosigkeit zu erreichen. Er solle aber auch nicht meinen, der Kampf sei sinnlos, nur weil er nicht mit einem Schlag gewonnen werde. Der Kampf sei selbst bereits der Sieg des Geistes über das Fleisch im Grundsatz und die teilweisen Niederlagen, die der Christ erleide, seien nicht das Ende des Krieges, sondern die Stachel, die ihn zu erneutem Gebet um Gnade trieben. Petrus van Maastricht, dessen Theoretico Practica Theologia Generationen von Pfarrern geschult hat, behandelte die Lehre vom Willen im Stand der Gnade mit besonderer Aufmerksamkeit auf den Unterschied zwischen der habituellen und der aktuellen Gnade. Die habituelle Gnade, so van Maastricht, sei die durch den Geist in der Wiedergeburt eingepflanzte neue Herzensneigung, die den ganzen Menschen durchdringe und ihn von Grund auf zu einem neuen Geschöpf mache. Diese habituelle Gnade sei der bleibende Besitz des Gläubigen, sie könne nicht verloren gehen, weil sie das Werk des unveränderlichen Gottes sei. Die aktuelle Gnade hingegen sei die fortwährende Einwirkung des Geistes, die den Gläubigen in jeder einzelnen Situation befähige, das Gute tatsächlich zu wollen und zu tun. Van Maastricht verglich die habituelle Gnade mit einem Feuer, das im Herd brennt, und die aktuelle Gnade mit den Flammen, die daraus aufschlagen. Ohne das Feuer keine Flammen, aber das Feuer brennt nicht immer mit gleicher Stärke. So könne der Christ nicht auf den Vorrat der habituellen Gnade vertrauen, als bedürfe er nicht der ständigen Zufuhr der aktuellen Gnade. Er müsse um jede gute Regung, um jeden Sieg über die Sünde, um jeden Schritt im Gehorsam neu bitten. Die Abhängigkeit von Gott ende nicht mit der Bekehrung, sie werde durch die Bekehrung erst recht zur bewussten Haltung. Van Maastrichts Unterscheidung bewahrt vor zwei entgegengesetzten Abwägen, vor dem Hochmut, der die eingepflanzte Gnade für einen selbstständigen Besitz hält, und vor der Mutlosigkeit, die meint, weil sie täglich um Gnade betteln müsse, sei sie gar nicht wiedergeboren. Beides ist falsch. Der Wiedergeborene besitzt die Gnade wirklich, und er braucht sie doch täglich neu. Sein Wille ist wirklich befreit, und er muss doch täglich neu befreit werden. Richard Sibbes, der sanfte Puritaner, dessen Bruce Reed unzähligen angefochtenen Seelen Trost gespendet hat, goss die Lehre vom kämpfenden Willen in das Öl der Seelsorge. Sibbes wusste, dass die größte Anfechtung eines aufrichtigen Christen nicht eine grobe Sünde von außen ist, sondern die Entdeckung der Sünde im eigenen Herzen, die sich auch nach Jahren des Glaubens noch regt. Er lehrte die Seinen, den verbliebenen Kampf nicht als Beweis gegen ihre Gotteskindschaft zu lesen, sondern als Beweis für sie. Christus lösche das glimmende Docht nicht aus und zerbreche das geknickte Rohr nicht. Der Wille, der auch das Böse will, sei kein widerlegter Wille, sondern ein Wille, der noch nicht am Ziel ist. Sibbes verglich den Christen mit einem Schiff, das gegen den Wind kreuzt. Der Wind der innewohnenden Sünde blase ihm entgegen, und das Schiff komme nur langsam und in Zickzacklinien voran. Aber es komme voran. Der Kapitän sei am Ruder, und der Hafen sei gewiss. Die Lehre vom »nicht vollkommen noch allein« war für Sibbes keine theologische Fußnote, sondern die tägliche Erfahrung des Glaubenden, die ihn in die Arme Christi trieb, je mehr wir unsere Unvollkommenheit erkennen, desto mehr lernen wir, uns auf die Vollkommenheit Christi zu stützen. Das Miss unseres Friedens ist nicht das Miss unserer Heiligung, sondern das Miss der Gerechtigkeit dessen, der für uns zur Heiligung gemacht ist. Hermann Bavinck, der in der reformierten Dogmatik die Linien der klassischen Überlieferung mit der modernen Fragestellung verband, hat das Ineinander von Befreiung und Kampf am Leitfaden des »schon jetzt« und »noch nicht« entfaltet. Die Wiedergeburt, so Bavinck, setze einen grundlegenden Bruch mit der Herrschaft der Sünde, in diesem Sinne sei der Christ wirklich von der Knechtschaft des Willens befreit und zu einer neuen Freiheit befähigt. Aber diese Befreiung sei in der gegenwärtigen Heilszeit noch nicht vollständig. Die Macht der Sünde sei gebrochen, aber nicht beseitigt, der alte Mensch sei gekreuzigt, aber sein Todeskampf wäre noch. Bavinck gebrauchte das Bild zweier konkurrierender Zentren im Menschen, das neue Zentrum, der vom Geist regierte Kern der Persönlichkeit, strebe nach Gott und seiner Gerechtigkeit, das alte Zentrum, die noch nicht ausgezogene Sündnatur, strebe vom Weg. Der Christ lebe in der Spannung dieser beiden Zentren, und sein Leben bestehe darin, das neue Zentrum gegen das alte zu stärken. Die Heiligung sei der Prozess, in dem das neue Zentrum unter der Wirkung des Geistes zunehmend die Oberhand gewinne, ohne doch in diesem Leben vollständig zu triumphieren. Erst im Tod, wenn das Fleisch mit seinen Begierden endgültig abgelegt werde, höre die Spannung auf. Bis dahin bleibe der Christ ein Bürger zweier Welten, in Christus schon vollkommen gerechtfertigt und geheiligt dem Grundsatz nach, in sich selbst noch kämpfend, fallend, aufstehend und vorwärtsstrebend. Anwendung für das reformierte Leben. Die Lehre vom befreiten und doch ringenden Willen ist keine Fußnote für den Studiertisch des Theologen. Sie greift mitten hinein in das tägliche Ringen jedes Christen, der aufrichtig zu leben versucht und immer wieder an der eigenen Unzulänglichkeit scheitert. Lass ihre praktische Kraft in 6 Schritten auf deine Seele wirken. Erstens, nimm den Trost der wirklichen Befreiung an. Wenn das Bekenntnis sagt, Gott habe den Willen des Sünders von seiner natürlichen Knechtschaft unter der Sünde befreit, dann sagt es dies als eine vollendete Tatsache. Der Christ, der an Jesus glaubt, ist kein Gefangener mehr, der gelegentlich Ausgang hat. Er ist ein Freigelassener, dessen Freiheitsbrief am Kreuz geschrieben und vom Heiligen Geist gesiegelt wurde. Dein Wille ist nicht mehr derselbe Wille, der er vor deiner Bekehrung war. Damals konntest du nur sündigen, und du sündigtest mit ganzem Herzen, ohne Zwang und ohne Gegenstimme. Jetzt kannst du das Gute wollen, und du willst es tatsächlich. Das Verlangen, das du in dir spürst, Gott zu lieben, Christus ähnlicher zu werden, die Sünde zu überwinden, dieses Verlangen ist keine Einbildung, kein Wunschtraum, kein moralischer Schönheitssinn, der aus deiner Erziehung übrig geblieben ist. Es ist das neue Wollen, das Gott in dir wirkt. Es ist das Echo des Geistes in deiner Seele. Es ist der Beweis, dass das steinerne Herz herausgenommen und ein fleischernes Herz eingesetzt wurde. Wenn du daran zweifelst, ob du wirklich ein Kind Gottes bist, dann schaue nicht auf die Vollkommenheit deines Gehorsams, sondern auf die Aufrichtigkeit deines Wollens. Willst du Gott gefallen? Betrübt dich die Sünde in dir, auch wenn du sie nicht immer überwindest? Ist Christus dir teuer, sein Wort dir lieb und sein Volk dir verwandt? Dann ist der Wille, der diese Dinge will, der befreite Wille, von dem das Bekenntnis spricht. Die Gnade hat ihr Werk in dir getan, und der Tag wird kommen, an dem dieses Werk ans Licht gebracht und vollendet wird. Zweitens, erwarte den Kampf und erschrick nicht, wenn du ihn erlebst. Das doch so. Des Bekenntnisses steht nicht am Rand, als wäre es ein peinlicher Nachtrag, den die Väter am liebsten vermieden hätten. Es steht im Zentrum, und es steht dort, weil die Schrift es dorthin stellt. Der befreite Wille ist kein kampfloser Wille. Wenn du in dir 2 Stimmen hörst, eine, die das Gute will, und eine, die das Böse begehrt, dann ist das nicht der Beweis, dass du nicht wiedergeboren wärst, sondern gerade die Bestätigung, dass du es bist. Der unbekehrte Mensch hört nur eine Stimme, die Stimme seines eigenen Begehrens, sie mag ihm vernünftige oder weniger vernünftige Dinge vorschlagen, aber sie schlägt ihm niemals vor, Gott um seiner selbst willen zu lieben und die Sünde um Gottes willen zu hassen. Wenn du diese Stimme in dir hörst, und wenn du zugleich eine andere, widerspenstige Stimme hörst, die sich dagegen wehrt, dann hat der Geist in dir Einzug gehalten und das Bürgerrecht des Fleisches angefochten. Der Kampf, den du führst, ist der Kampf, den Paulus führte, den Augustinus führte, den Calvin führte, der Kampf jedes Christen, der in dieser gefallenen Welt mit einem noch nicht vollständig erlösten Leib dem nachjagt, was droben ist. Hör also auf, dich zu wundern, dass du kämpfst. Hör auf, dich anzuklagen, als sei der Kampf selbst schon Sünde. Der Kampf ist der Normalzustand des Christen in dieser Welt, und er wird erst in der Herrlichkeit enden. Drittens, bekenne die noch innewohnende Verderbnis ohne Beschönigung, aber auch ohne Verzweiflung. Das Bekenntnis nennt die Sache beim Namen, der Gläubige will das Böse. Nicht nur, er tut gelegentlich das Böse. Er will es. In den Tiefen seines Willens regt sich noch eine Neigung, die dem Guten widerstrebt und die der Christ selbst, wenn er ehrlich ist, als einen Teil seiner selbst erkennt und nicht als einen Fremdkörper, für den er nicht verantwortlich wäre. Der erste Schritt im Kampf gegen diese Neigung ist das rückhaltlose Bekenntnis, dass sie da ist. Beschönige sie nicht, verharmlose sie nicht, nenne sie nicht bloß Schwachheit, Unvollkommenheit oder Mangel an Reife. Nenne sie Sünde, nenne sie Feindschaft gegen Gott, nenne sie das Fleisch, das wider den Geist streitet. Ein Chirurg kann keinen Tumor entfernen, den er nicht beim Namen nennt. Und dann, und dies ist ebenso wichtig, verzweifle nicht an ihr. Der Gott, der deinen Willen aus der Knechtschaft der Sünde befreit hat, kennt diese verbliebene Verderbnis besser als du. Er hat sie in seinem Wort genau beschrieben. Er hat für sie Vorsorge getroffen, nicht indem er sie für harmlos erklärte, sondern indem er die fortwährende Fürbitte seines Sohnes und den fortwährenden Beistand seines Geistes verordnete. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Die Tür zur Busse steht offen, nicht weil deine Reue perfekt wäre, sondern weil Christi Blut rein macht von aller Sünde. Viertens, kultiviere eine Haltung tiefster Abhängigkeit von der Gnade in jedem Augenblick. Die größte Gefahr für den befreiten Willen ist der Gedanke, er könne nun aus eigener Kraft das Gute tun. Der Wille ist nicht darum befreit worden, damit er selbstständig werde, er ist befreit worden, damit er sich nun bewusst und willig auf Gott stütze. Paulus wusste, dass der Gott, der in ihm das Wollen wirkte, auch das Vollbringen wirken musste, und darum war sein Leben ein unablässiges Gebet um Gnade. Derselbe Mann, der im 7. Kapitel des Römerbriefs schrie, ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes, bekannte im 1. Korintherbrief, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Die Gnade arbeitete, und Paulus arbeitete, aber Paulus' Arbeit war nichts anderes als das Gefäß, durch das die Gnade floss. Beginne keinen Tag ohne das Gebet, dass Gott in dir das Wollen und Vollbringen wirke. Tritt an keine Versuchung in der Meinung heran, du seist ihr gewachsen. Nimm keinen Sieg über die Sünde als deinen eigenen Verdienst entgegen. Bete wie Augustinus, gib, was du befiehlst, und befiehl, was du willst. Die Abhängigkeit, in der dein geistliches Leben begann, ist die Abhängigkeit, in der es fortfährt und in der es vollendet wird. Der befreite Wille ist kein unabhängiger Wille, er ist ein Wille, der gelernt hat, an der Hand des Vaters zu gehen und bei jedem Schritt zu wissen, dass die Hand ihn führt. Fünftens, lass den unvollendeten Zustand deines Willens die Sehnsucht nach der Herrlichkeit in dir schüren. Das noch nicht. Des Bekenntnisses, das nicht vollkommen noch allein, ist kein Grund zur Resignation. Es ist der Stachel, der uns vorwärts treibt. Paulus seufzte unter der Last seines verbliebenen Verderbens, und sein Seufzen war die Geburtswehe der Hoffnung. Der Christ, der zufrieden wäre mit seinem gegenwärtigen Zustand, wäre kein Christ, der Geist lehrt uns, nach mehr zu verlangen, nach Reinheit, nach Heiligkeit, nach einem Willen, der so ungeteilt auf Gott gerichtet ist wie die Nadel des Kompasses auf den Pol. Die Verheißung der Schrift ist, dass dieses Verlangen eines Tages gestillt werden wird. Wenn Christus erscheint, werden wir ihm gleich sein, und der Wille, der jetzt geteilt ist zwischen Wollen und Widerstreben, wird vollkommen geeint sein in der Liebe zu Gott. Keine Gegenstimme wird mehr flüstern. Kein Fleisch wird mehr gegen den Geist begehren. Das Gute wird so ausschließlich gewollt werden, dass der Gedanke an das Böse nicht einmal mehr als Möglichkeit auftauchen wird. Der Wille wird non posse peccare sein, unfähig zu sündigen, wie er jetzt, im unvollendeten Stand der Gnade, noch posse peccare ist, fähig zu sündigen. Diese Hoffnung ist kein Vertrösten auf ein fernes Jenseits, sie ist die Kraft, die den Christen heute aufrecht hält. Jeder Kampf, den du gegen die innewohnende Sünde führst, ist ein Schwimmzug im Strom, der dich der Mündung näher bringt. Jeder Sieg, sei er noch so klein, ist ein Unterpfand des endgültigen Sieges. Jede Niederlage, aufrichtig bereut und unter das Blut Christi gebracht, ist eine Übung im Glauben, die dich fester an den bindet, der den Endsieg bereits errungen hat. Sechstens, trage diese Lehre in dein Gebetsleben und in deinen Umgang mit anderen Gläubigen. Im Gebet wirst du die Spannung zwischen dem befreiten und dem ringenden Willen am deutlichsten spüren. Du willst beten, und die Trägheit hält dich zurück. Du willst dich auf Gott konzentrieren, und die Gedanken schweifen ab. Du willst Gott um Heiligung bitten, und ein Teil von dir fürchtet sich vor der Antwort, weil Heiligung Schmerz bedeutet. In diesen Augenblicken ist das Bekenntnis dein Verbündeter, nicht dein Ankläger. Es sagt dir, deine gespaltene Erfahrung ist keine Anomalie, sie ist der vorhergesagte Zustand. Bete also nicht nur um das Vollbringen, sondern auch um das Wollen. Bete, Herr, ich will beten, hilf meiner Unlust am Gebet. Bete, Herr, ich will heilig sein, besiege meine heimliche Liebe zur Sünde. Ehrliche Gebete aus der Mitte des Kampfes heraus sind die Gebete, an denen Gott wohlgefallen hat. Und im Umgang mit anderen Gläubigen bewahre dich diese Lehre davor, von anderen die Vollkommenheit zu erwarten, die du an dir selbst nicht findest. Dein Bruder, der gefallen ist, ist kein Heuchler, weil er gefallen ist, er ist ein Christ, der kämpft und in diesem Kampf eine Schlacht verloren hat. Deine Schwester, die dir von ihrem geistlichen Kampf erzählt, ist keine schwache Gläubige, sie ist eine aufrichtige Kämpferin, die die Front nicht verlassen hat. Die Milde, die aus der Kenntnis des eigenen Herzens fließt, ist das Band, das die Gemeinde zusammenhält. Erwarte nicht von der Kirche auf Erden, was du erst von der Kirche im Himmel erwarten darfst. Erwarte Kampf, und wenn du ihn findest, wundere dich nicht, sondern reiche dem Mitkämpfer die Hand und bete mit ihm zu dem, der allein den Sieg schenkt. Gebet. Herr, unser Gott, der du den Willen aus der Knechtschaft der Sünde befreist und ihn zu einer neuen Freiheit befähigst, wir preisen dich, dass du uns nicht in dem Elend gelassen hast, das wir in Abschnitt 3 betrachtet haben. Als wir tot waren, hast du uns lebendig gemacht. Als wir Feinde waren, hast du uns zu Freunden gemacht. Als wir das Gute nicht einmal wollen konnten, hast du uns das Wollen und das Vollbringen geschenkt. Wir danken dir, dass die Bekehrung nicht unser Werk war und nicht unser Werk ist und nicht unser Werk sein wird, sondern dein Werk vom ersten Hauch des Verlangens bis zum letzten Schritt in die Herrlichkeit. Wir bekennen dir, dass wir auch als Erlöste das Böse wollen. Beschämt stehen wir vor dir, denn der Kampf, den dein Wort beschreibt, tobt in unseren eigenen Gliedern. Wir lieben dich und doch lieben wir die Welt. Wir hassen die Sünde und doch geben wir ihr Raum. Wir wollen das Gute und doch will unser Fleisch das Böse. Vergib uns, um Christi willen, unser doppeltes Herz, unsere halben Hingaben, unsere halbherzigen Gebete. Reinige uns, wie du verheißen hast, von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes und vollende die Heiligung in deiner Furcht. Wir bitten dich, bewahre uns vor zwei Abgründen, die zu beiden Seiten des schmalen Weges lauern. Bewahre uns vor dem Hochmut, der meint, die Wiedergeburt habe uns über den Kampf hinausgehoben und wir bedürften der täglichen Gnade nicht mehr. Und bewahre uns vor der Verzweiflung, die aus jedem Rückfall schließt, die Gnade habe uns nie ergriffen und unser Wille sei noch immer der alte. Lehre uns, den Kampf zu kämpfen, ohne an unserem Stand in Christus zu zweifeln und an unserem Stand in Christus festzuhalten, ohne den Kampf für beendet zu erklären. Wirke du in uns, Heiliger Geist, beides, das Wollen und das Vollbringen. Wenn wir träge sind, treibe uns. Wenn wir mutlos sind, richte uns auf. Wenn wir gefallen sind, hebe uns empor und stelle uns aufs Neue auf den Fels, der höher ist als wir. Lass uns nie vergessen, dass wir nur das tun können, was du uns befähigst zu tun, und dass die Frucht, die wir vielleicht hervorbringen, nicht unser Ruhm ist, sondern deiner. Und bringe uns zuletzt, o Herr, in jenen seligen Zustand, wo der Wille nicht mehr geteilt ist. Wo wir das Böse nicht mehr wollen, nicht mehr kennen, nicht mehr fürchten. Wo das Fleisch mit seinen Begierden für immer abgelegt ist und der neue Mensch, zu deinem Bilde erneuert, in ungetrübter Gemeinschaft mit dir lebt. Wo der Kampf nicht mehr tobt und der Sieg nicht mehr umkämpft ist. Bis dahin halte uns an deiner Hand, führe uns durch die Wüste, nähre uns mit dem Brot deiner Gnade und tränke uns mit dem Wasser deines Geistes. In Jesu Namen. Amen.